NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. August 1859. Die erste Ölquelle in den USA beginnt zu sprudeln.
Ein wildes Stück Land am Ufer des Oil Creek, nicht weit von Titusville, einem verschlafenen Holzfällernest in den nebelverhangenen Hügeln Nordwest-Pennsylvanias. Frühjahr 1859.
Neuerdings steht hier am Wald ein merkwürdiger hölzerner Turm. Eine Art Brunnenschacht wurde gegraben, ein Blockhaus errichtet für ein Sammelsurium an Pumpen, Rohren, Maschinen und Gestänge. Hartnäckig stochert seither ein gewaltiger Bohrmeißel, dampfbetrieben, tief unten in dem Schacht in der Erde herum.
Zwei Männer von weiter weg haben all das angekarrt und in Gang gesetzt. Die Einheimischen guckten skeptisch. Der eine der Fremden?
Colonel Edwin L. Drake, ein Tüftler und Tausendsasser, der zuletzt Eisenbahnschaffner war, leider aber kränkelt und deshalb entlassen wurde, gerade also arbeitslos ist.
Der andere?
Sein robuster Gehilfe William Uncle Billy Smith, ein Bergschmied mit einer Menge Muskeln und Erfahrung im Herstellen von Werkzeug für die Salzbohrung.
Beide eher unwahrscheinliche Kandidaten für den geschichtsträchtigen Posten der Männer, die das amerikanische Ölzeitalter einläuten würden. Und doch tun sie genau das.
Finanziert wird das Unternehmen von Investoren aus Connecticut. Hauptgeldgeber ist der Banker James Townsend, über den mittlerweile allerdings ganz New Haven lacht.
Oh, Townsend, Öl aus dem Boden, hochgepumpt aus der Erde so wie Wasser? Blödsinn, du bist ja verrückt.
Der Spott macht Townsend wenig aus. Schon aber, dass Monat um Monat ins Land geht, ohne dass der Riesenbohrer in Titusville etwas Brauchbares zutage fördert. Ende August verliert Townsend die Geduld. Er weist die Männer in einem Schreiben an, ihren Kram zusammenzupacken und abzureisen.
Wie gut, dass damals Amerikas Post eine Schneckenpost ist. Denn im fernen Titusville geschieht unterdessen dies.
Drakes monströser Schlagbohrer hat sich bis zu einer Tiefe von gut 21 Metern in die Erde gefressen. Am Sonnabend, dem 27. August, bleibt er abrupt in einer Felsspalte stecken. Nichts geht mehr. Hätte Drake Townsends Brief zu diesem Zeitpunkt schon in der Hand gehalten, er hätte wohl tatsächlich alles abgebrochen.
So aber beschließt er, die Arbeiten übers Wochenende ruhen zu lassen und dann weiterzusehen.
Als Drake am folgenden Montag zur Bohrstelle zurückkehrt, sind Uncle Billy und seine zwei Söhne hektisch damit beschäftigt, Blechwannen, Holzfässer, Eimer, Töpfe, jedes nur verfügbare Gefäß mit einer stinkenden, pechschwarzen, klebrigen Flüssigkeit zu füllen, die munter aus dem Bohrloch sprudelt.
Dass es am Oil Creek und an anderen Nebenflüssen des Allegheny River Öl gibt, ist seit Jahrhunderten bekannt. Es sickert immer mal wieder in kleinen Rinnsalen aus dem Boden am Ufer oder setzt sich in Schlieren auf dem Wasser ab.
Die Männer, die in der Gegend nach Salz bohren, verfluchen das Zeug, denn es dringt in die Schächte und verschmutzt ihr kostbares Mineral. Von den Indianern lernen die weißen Siedler aber auch, dass Rock Oil, Steinöl, als Wagenschmiere dienen kann und als Medizin. Daniel Jürgen, Energieexperte, Ökonom und Buchautor.
Öl sollte angeblich alles heilen können. Rheuma, Fieber, offene Wunden auf dem Rücken der Pferde und Esel. Aber es war für noch etwas gut. Man konnte es raffinieren und das dadurch gewonnene Petroleum als Brennstoff für Lampen benutzen.
Die Petroleumlampe. Vor ihrer Erfindung zündeten die Menschen nach Sonnenuntergang Kerzen an.
Nicht sehr effektiv.
Auch Öllampen mit Pflanzen, mehr noch Walöl als Brennstoff.
Stinkig, gefährlich.
Dann wurde Mitte des 19. Jahrhunderts aufgrund exzessiven Walfangs das Walöl knapp, für die allermeisten dadurch unbezahlbar. Eine Alternative musste her.
Kanada, 1846.
Der Geologe Abraham Jesner entwickelt ein ganz einfaches Verfahren, mit dem sich ein leicht entzündliches Mineralöl, Kerosin, auf Deutsch Petroleum, aus Rohöl gewinnen lässt. Es ist viel billiger als Walöl, brennt länger und rußärmer.
Galizien, um 1852.
Der Apotheker Ignaz Lukaschewitsch bastelt am Prototyp einer Petroleumlampe. Den Brennstoff hat er, ähnlich wie Jesner, destilliert, aus Erdöl in Sickergruben rund um Lemberg. Bei einer Blinddarmoperation leuchtet er den Chirurgen mit seiner hellen und geruchsarmen Lampe. Die sind beeindruckt.
Die fabrikmäßige Produktion von Petroleumlampen beginnt. In Wien, Prag, Paris, Berlin und bald auch den USA.
Nun hat man die Lampe, man hat den Brennstoff. Das Erdöl aber, aus dem sich Petroleum destillieren lässt, muss mühsam mit Gefäßen von der Wasseroberfläche abgeschöpft werden. Oder mit Lappen, die man auf den Boden legt, damit sie sich vollsaugen, wenn Öl aus der Erde quillt. Rationell ist das nicht.
Auftritt George Bissell, New York, 1854.
Der von finanziellen Nöten geplagte Rechtsanwalt aus New York ist zufällig auf ein Fläschchen mit Steinöl aus Pennsylvania gestoßen. Wie ein Blitz schießt ihm der Gedanke durch den Kopf, das könne die Lösung für seine Geldsorgen sein. Bissell bestellt ein chemisches Gutachten, findet Mitinvestoren und überredet seinen arbeitslosen Bekannten Edwin Drake, am Oil Creek nach mehr von diesem Rock Oil zu suchen. Nicht, weil der sich mit so etwas auskennen würde, sondern weil er als ehemaliger Eisenbahner kostenlos Zug fahren kann. Drake, dem Bissell schnell noch den Titel Colonel verpasst, damit er respektabler erscheint, gelangt also nach Titusville.
Wo er, wir wissen es bereits, heute vor 160 Jahren tatsächlich auf Öl stößt. Viel Öl, sehr viel Öl.
Down in Pennsylvania, there is plenty oil, they say, petroleum, petroleum, we must all have some.
Als bekannt wurde, dass Drake Öl entdeckt hatte, machte das in den engen Tälern sofort die Runde. So begann der erste Ölboom der Geschichte. Wie ein Goldrausch.
Angelockt vom traumschnellen Reichtumsströmen Wildcatter aus den ganzen USA nach Titusville. Wildkatzen, so nennt man Männer, die Ölquellen aufspüren.
Praktisch über Nacht verwandelt sich das hinterwäldlerische Nest in eine hektisch betriebsame Stadt. Die Bevölkerung wächst in nur 2 Jahren von 125 auf 10.000.
15 Monate nach Drakes Fund drängen sich rund um seine Bohrstelle schon 75 weitere. In der ganzen Umgebung fast 2.000, dicht an dicht.
Man muss sich das vorstellen wie bei einem Milchshake. Alle stehen drumherum, jeder steckt seinen Strohhalm hinein, jeder versucht, so viel wie möglich herauszusaugen, bevor es der Nebenmann macht.
Glücklich, wer eine Quelle erfolgreich anzapfen kann. Für jeden investierten Dollar darf er mit einem Profit von sagenhaften 15.000 rechnen, innerhalb von 2 Jahren.
Das einzige Problem, es kommt zu einem Engpass an Whiskyfässern, die man anfangs benutzt, um das schwarze Gold zu lagern und zu transportieren. Binnen kurzem ist ein Holzfass doppelt so teuer wie das Öl darin.
Das Ölfieber grassiert bald in halb Pennsylvania. Mancherorts rächt sich das ungezügelte Anzapfen von Öl. Quellen versiegen. Ein Stück Land in der Nähe einer Fundstelle kostet in einem Jahr 2 Millionen Dollar. Im nächsten ist es für 4,38 Dollar zu haben. Nur, dass es jetzt keiner mehr will.
Die Wildcatter ziehen weiter. Aufgeben tun sie nicht.
Zu wirkmächtig, der Rags-to-Riches-Mythos, die uramerikanische Vorstellung, vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen zu können. Diesmal dank des schwarzen Goldes. Einer schafft es vor allen anderen.
John D. Rockefeller ist der Gründer von Standard Oil, dem bis zu seiner Zerschlagung 1911 größten Erdölraffinerieunternehmen der Welt. Rockefeller war gleichbedeutend mit Monopol und er war einer der meistgehassten Männer des Landes.
Fast hätte der Milliardär in den 1880er Jahren einpacken können. Edisons Glühbirne erobert den Markt. Petroleumlampen sind plötzlich out. Doch ungewollt kommt Rockefeller ein Deutscher zu Hilfe. Carl Benz erfindet den Verbrennungsmotor, patentiert 1886 das erste Zweitakter-Automobil. 1908 beginnt Henry Ford mit der Massenproduktion seines Model T. Ein gigantischer Markt entsteht für Autos und für deren Brennstoff, das aus Erdölraffination hergestellte Benzin.
Amerika und das Auto.
Präsident Eisenhower ernennt 1953 den Chef des Autokonzerns General Motors zum Verteidigungsminister. Der wiederum holt Francis DuPont vom gleichnamigen Chemieunternehmen, einen engen Freund der Rockefeller-Familie, als Kommissar der Behörde für das Straßenwesen in die Regierung. DuPont entwirft ein gigantisches Netz aus Interstate Highways, kreuz und quer durch das ganze weite Land.
Die neuen Autobahnen werden staatlich subventioniert. Eisenbahntickets bleiben mit einer Vorkriegssteuer belegt. Die Leute hören auf, Zug zu fahren.
Die amerikanische Autostadt ist das Ergebnis. Öde Zentren, endlose Vororte. Dazwischen sechsspurige Fahrbahnen ohne Bürgersteige, Fußgänger unerwünscht. Dafür gibt es Autokinos und Drive-In-Restaurants. Die Tankstelle wird zur amerikanischen Ikone, der Straßenkreuzer zum Statussymbol.
Dann kommen Flugreisen auf. Amerikas Ölhunger wächst. Mit zunehmendem Wohlstand in den Nachkriegsjahren steigt der Konsum und damit weiter der Erdölbedarf. Der Rohstoff steckt in Kosmetik, Medizin, Textilien, Hunderten von Produkten aus Plastik. Zwar wurde schon 1901 auch in Texas Öl aufgespürt, aber wie lange würde das reichen?
Nach 1945 beginnen die USA, mehr und mehr Öl zu importieren, vor allem aus Saudi-Arabien, wo 1938 britisch-amerikanische Wildcatter auf Öl stießen. Den Scheichs beschert das Geschäft Reichtum, den Amerikanern sichert es ihre Energie, glauben sie. Der Amerikanist Uwe Lübken.
Als dann 1973 das Embargo der OPEC kommt, stellt man fest, dass die Ressourcen vielleicht doch nicht so unendlich sind, wie man sich das lange Zeit vorgestellt hatte.
Die arabischen erdölexportierenden Staaten drehen den Ölhahn zu, weil die USA Israel im Yom Kippur-Krieg unterstützten. Amerika steht unter Schock. Als Jimmy Carter 1977 ins Weiße Haus einzieht, bringt er auf dem Dach Solarzellen an. Drinnen wird die Heizung runtergedreht. In dicker Strickjacke und am Kamin erscheint er seinen Landsleuten auf dem Fernsehbildschirm und stellt ein Energiesparprogramm vor.
Ende der 70er Jahre kommt die zweite Ölkrise mit der iranischen Revolution und einem nochmaligen Preisanstieg, der eben nicht nur eine Rezession auslöste, sondern im Grunde den American Way of Life in Frage stellte. Also ein Lebensentwurf, der auf dem Konsum von billigen Brennstoffen basierte.
Jetzt wird sogar Jimmy Carter aggressiv. Denn zu den Grundfesten amerikanischer Identität gehört die Überzeugung,
dass man ein Recht auf Ressourcen hat. Und wenn es die im eigenen Land nicht mehr gibt, dann muss man sich die woanders holen.
Notfalls mit Gewalt, wie Carter 1980 in der sogenannten Carter-Doktrin formuliert.
Die Carter-Doktrin besagt, dass die Amerikaner sich das Recht vorbehalten, militärisch zu intervenieren, wenn die Versorgung des Weltölmarktes aus dem Nahen Osten in Stocken gerät, aus welchen Gründen auch immer.
Heute besteht Einigkeit, dass Erdöl wie alle fossilen Brennstoffe endlich ist. Unklar ist nur, wo auf der Welt die Quellen zuerst austrocknen werden und wann.
Und ob die Menschheit bereit ist, noch vorhandene Vorräte in der Erde schlummern zu lassen, um durch ihre Förderung und Nutzung den CO2-Ausstoß nicht noch weiter in die Höhe zu treiben und den Klimawandel voran.
In den USA sieht es derzeit nicht danach aus. 1971 galt der sogenannte Peak Oil, der Höhepunkt in der heimischen Ölförderung, als erreicht. Aber
durch die neuen Technologien ist es möglich geworden, Öl wieder in größeren Umfang zu produzieren. 2017 gab es einen neuen Peak, einen neuen Höhepunkt.
2018 wurde dann an der Grenze zwischen Texas und Neumexiko eines der größten Gas- und Erdölvorkommen entdeckt. Im selben Jahr exportierten die USA erstmals seit den 1940er Jahren wieder mehr Öl, als sie eingeführt haben.
Insgesamt hat sich in den 15 Jahren seit 2004 die amerikanische Erdölproduktion verdoppelt, vor allem dank Fracking, der hochumstrittenen, weil extrem umweltbelastenden Technologie, mithilfe derer aus Schiefer Öl gepresst wird.
Fracking hat nichts mehr zu tun mit der Methode, dank derer Edwin Drake 1859 in Titusville Erdöl entdeckte und die alle Wildcatter sofort kopierten, bohren und pumpen. Der falsche Colonel hat es damals allerdings leider versäumt, sich seine Idee patentieren zu lassen. Er starb 1880 verarmt in einem Hotel.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die erste Ölquelle in den USA, die am 27. August 1859 zu sprudeln begann. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.